Der heutige Predigttext kommt aus 1. Mose, so Genesis 12, und wir werden Vers 10 bis 20, das ist auf Seite 13 in den ausliegenden Bibel. Und während ihr das nachschlagt, würde ich euch gerne eine Frage stellen. So in dieser Serie schauen wir uns das Leben von Abraham an, so einem Mann, der vor ungefähr 4000 Jahre lebte, und auf der anderen Seite der Welt. Man könnte sich zu Recht fragen, warum machen wir das? Warum reden wir über jemanden, der so alt, so fern, so scheinbar irrelevant ist? Ich erkläre es mit einer anderen Frage oder vielleicht einer Geschichte. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den Film Star Wars gesehen habt oder zumindest davon kennt, oder? Okay, super. Dann gehe ich weiter. Der Film kam 1977 und hat seit Generationen begeistert. Aber, ehrlich gesagt, der Film hat ein Riesenproblem. Wenn ihr euch erinnert, es gibt diese riesige Raumstation, den Todesstern, Death Star, so mächtig, dass sie Planeten zerstören kann. Und doch gibt es eine winzige, strukturelle Schwachstelle, so einen Abluftschlacht, ein einziger Treffer und das ganze Ding explodiert, Ende des Imperiums. Seht ihr das Problem? Also 40 Jahre lang haben Fans gesagt, das ist einfach faul geschrieben. Da ergibt keinen Sinn. Wie kann so eine gewaltige Konstruktion an einer Kleinigkeit scheitern? Und dann kam Rogue One. Eine Vorgeschichte, einen anderen Star Wars Film, deren ganzer Zweck besteht darin, diese kleine Lücke zu schließen. Man schaut Rogue One jetzt, geht dann zurück zum Star Wars von 1977 und denkt, ach, jetzt verstehe ich. Jetzt ergibt alles Sinn. Und genau deswegen schauen wir das Leben Abrahams an. Wenn du die Bibel wirklich verstehen willst, wenn du wissen, wer Jesus ist, was das Christentum behauptet, worum es eigentlich im Evangelium geht, das geht nicht, ohne die Vorgeschichte zu kennen oder zur Vorgeschichte zurückzugehen. Ohne Abraham bleibt eine Lücke in der Handlung. Denn überall, wenn er die Bibel gut kennt, wenn er überall in der Bibel bezeichnet sich Gott als der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Warum denn diese Menschen? Oder warum sind die denn so zentral? Oder überleg mal, den allerersten Vers im Neuen Testament stellt Jesus als Sohn Davids, Sohn Abrahams. Warum sind die denn wichtig? Und Paulus nennt später alle Christen, Juden wie Nichtjuden, Kinder Abrahams. Warum? Wenn man also im Neuen Testament anfängt, bei Paulus oder bei Matthäus, kann es sich anfühlen, als gäbe es eine erzählerische Lücke. Der Punkt ist, die Wahrheitsansprüche der Bibel lassen sich nicht verstehen, ohne die Geschichte im Hintergrund zu kennen. Deshalb beschäftigen wir uns mit Abraham, nicht aus Nostalgie, nicht aus akademischem Interesse, sondern weil seine Geschichte der Schlüssel ist, Jesus und das Evangelium zu verstehen. Dieser Text hilft uns, nicht nur die Bibel zu verstehen, ich würde auch sagen, sondern auch uns selbst. Schaut es, wir sehen es gleich. Viele denken, dass unser Problem sei ein zu geringes Selbstwertgefühl. Andere fürchten eher ein so hohes. Aber vielleicht liegt unser eigentliches Problem ganz woanders. Dass wir ständig mit uns selbst beschäftigt sind. Den ganzen Tag läuft bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, den ganzen Tag läuft bei mir ein innerer Kommentar mit, wie habe ich gewirkt? War das richtig oder war das falsch? Was denken die anderen jetzt über mich? Wie sehe ich aus? Wir saßen gestern Abend, den ganzen Abend mit Jonathan und Catherine zusammen beim Abendessen, bis meine Frau mir erzählte, dass mein Pulli so falsch angezogen war. Ich habe den Rest des Abends nur über mich gedacht. Wie sehe ich denn, was ist denn jetzt denn falsch und so weiter. Wir prüfen, bewerten, vergleichen uns. Manchmal fühlen wir uns besser als andere, manchmal schlechter. Aber selten, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wirklich zur Ruhe gekommen. Und was, wenn das Evangelium uns nicht nur einfach hilft, besser über uns selbst zu denken, sondern auch etwas Tieferes schenkt, nämlich Freiheit von uns selbst. Denn in dieser Passage aus 1. Mose 12, die wir gerade gehört haben, begegnen wir drei Fragen, die jeder von uns, jede menschliche Geschichte durchzieht. Was ist unser eigentliches Problem? Warum ist das ein Problem? Und was ist dann die Lösung? Das heißt, Abrahams Geschichte ist nicht nur alt, sie ist erschreckend aktuell. Sie zeigt uns die Tiefe unseres Problems, die Zerstörungskraft unseres Herzens und die Art von Gnade, die wir alle brauchen. So, schauen wir den Text nochmal an. Erste Frage, was ist das Problem? Wir beginnen dort, wo die Geschichte beginnt. Vers 10 heißt es, es kam aber eine Hungersnot über das Land und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu bleiben, denn die Hungersnot war schwer im Land. Das kann man leicht überlesen, aber ist doch entscheidend. Nur wenige Versen zuvor hatte Gott zu Abraham gesagt, verlass dein Land und geh nach Kanaan. Ich werde dir dieses Land geben, alles was du siehst, soll dir gehören. Alles lief gut, bis es das nicht mehr tat. Da kam die Hungersnot, Mangel, Unsicherheit und Angst. Und was macht Abraham? Er geht. Er verlässt das Land der Verheißung. Sobald es schwierig wird, nimmt er die Dinge selbst in die Hand. Anstatt Gott beim Wort zu nehmen, übernimmt er die Kontrolle. Und hier zeigt sich schon, worauf Abraham wirklich vertraut. Also, das müssen wir verstehen. Er glaubt an Gott, ja. Ohne Zweifel. Er hat eine Begegnung mit Gott. Das haben wir gerade in der letzten Predigt gehört. Aber sobald das Leben unüberschaubar wird, trägt ihn dieser Glaube nicht mehr. Er tut, was wir alle tun. Er versucht, sein Leben wieder kontrollierbar zu machen. Können wir das jetzt nicht nachvollziehen? Ich schon. Und das ist kein einmaliger Ausrutscher. Es geht sofort weiter. Vers 11 sagt Abraham zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Das ist schön, dass es in der Bibel steht, dass ein Mann was Schönes über seine Frau sagt. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und dann werden sie mich töten. So, also, sag, dass du meine Schwester bist, damit es mir gut geht und mein Leben um deinetwillen verschont bleibt. Hör genau hin. Das ist sein Plan. Er weiß, dass sie begehrt werden wird. Er weiß, dass sie leiden wird. Und trotzdem sagt er, hey, Hauptsache ich lebe. Sie gehen nach Ägypten, genau das passiert. Sarai wird weggenommen, getrennt von ihrem Mann, ins Haus des Pharaos gebracht. Und der Text sagt nicht, was dort geschieht. Aber wir wissen genug, es ist zu erahnen. Das ist Abraham in schlimmster Form. Ein Mann, der seine Frau den Wölfen vorwirft, um sich selbst zu retten. doch ist das Entscheidende. Er ist, müssen wir ihn ein bisschen verstehen. Er ist kein Monster im klassischen Sinn. Er ist ein Mensch, der Angst hat. Er fürchtet den Tod, er fürchtet Mangel, er fürchtet Verlust. Und aus dieser Angst heraus, er tut, was wir alle tun. Er versucht, sich selbst zu retten. Das heißt, Egozentrik ist nicht unbedingt Arroganz. Sie ist manchmal Angst. Abraham ist nicht böse, weil er stark ist. Er ist böse, weil er sich bedroht fühlt. Und genau hier trifft die Bibel uns ins Herz. Denn das eigentliche Problem, menschliche Problem, ist nicht, dass wir zu wenig glauben, sondern dass wir uns selbst an die erste Stelle setzen. Auf Kosten, oft auf Kosten anderer. Unsere Selbstbezogenheit ist der Motor unserer Entscheidungen, häufig. Das ist mir klar durch den Batman-Film, Dark Knight. Kennt ihr den Film? In dem Film versucht der Joker, der ist der Feind, die Menschheit zu entlarven. Und er sagt im Grunde, ihr seid nicht besser als ich. Ihr seid nur so lange moralisch, wie es euch nichts kostet. Und es gibt eine Szene. Es gibt zwei Booten voller Menschen, beide mit Sprengstoff beladen. Und jedes Boot hat einen Zünder, mit dem man ein anderes Boot in die Luft jagen kann. Und der Joker sagt beide, naja, wenn er nichts tut, stirbt ihr. Wenn er drückt, sterben die anderen. Und was passiert? Panik. Schreie. Diskussion. Ja, wir müssen die dann töten, bevor sie uns dann töten. Und dann kommt das Zitat, das ich nie vergessen werde. Hör genau zu. Ein erstaunliches Zitat. Der Joker sagt, ihre Moral, ihr Kodex, das ist ein schlechter Witz. Bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten werfen sie alles über Bord. Sie sind nur so gut, wie es die Welt ihnen erlaubt. Ihr werdet sehen, ich werde euch zeigen, wenn es hart auf hart kommt, werden die zivilisierten Menschen sich gegenseitig auffressen. Siehst du, ich bin kein Monster, ich bin nur meiner Zeit voraus. Okay, das ist ein bisschen extrem. Jetzt könnte man trotzdem fragen, nee, Moment mal. Ist das wirklich ein Problem? Ist das nicht einfach menschlich? Ist das nicht normal, dass ich mich an die erste Stelle setze? Gute Frage, deshalb geht die Geschichte weiter. Zweite Frage, warum ist das ein Problem? Schauen wir Vers 17 an. Aber der Herr schlug den Pharao in sein Haus mit großen Plagen wegen Sarai, der Frau Abrahams. Das klingt vertraut, wenn man die Bibel kennt. Wieder Ägypten, wieder Plagen, wieder Leid, wieder Gottes Eingreifen, so heftig, sichtbar, erschütternd. Wir wissen nicht genau, welche Plagen sie waren, aber der Text ist klar, es gab Schmerz, Chaos, es gab Konsequenzen. Und als Leser sollen wir diese Szene mit dem verbinden, was unmittelbar davor passiert ist. Denn kurz zuvor hatte Gott Abraham drei große Verheißungen gegeben. Land, Nachkommen und Segen, ein Segen für die Völker sein. Jetzt schau unser Text an. Wir sind noch nicht einmal aus dem ersten Kapitel von Abrahams Geschichte heraus und da hat er schon alle drei systematisch bestätigt. Gott sagt, ich gebe dir dieses Land. Abraham verlässt es. Gott sagt, ich gebe dir Nachkommen. Abraham gibt seine Frau auf. Seine einzige Hoffnung auf Kinder. Gott sagt, du wirst ein Segen für die Völker sein. Abraham bringt nur Leid über Ägypten. Seine Selbstrettung hat reale Konsequenzen. Menschen leiden, Beziehungen zerbrechen, Chaos breitet sich aus. Und hier genau zeigt die Bibel, Egoismus ist nie neutral, nie neutral. Es ist destruktiv. Dieses Ich zuerst zerstört Leben. Langsam, leise, aber sicher. Und wir sehen das nicht nur bei Abraham, wir sehen das überall. Ich sehe das bei mir. Ich gebe euch ein paar konkrete Beispiele. Also ihr kennt das ja, denkt an Menschen, vielleicht bist du im Gespräch. Und ihr kennt Menschen, die so sind, die nur über sich selbst reden. Kennt ihr solche? Also jede Unterhaltung mit denen wird zu ihrer Bühne. Du kommst nicht zu Wort. Und irgendwann merkst du, boah, das ist echt mühsam. Du bist nicht zornig, nur müde. Aber etwas stirbt in dieser Beziehung, oder? Wenn du also bei einer Party bist, suchst du die denn raus, um eine Diskussion zu haben? Auf gar keinen Fall. Du weißt, wie das endet. Sind kleine Risse, aber es zerstört Beziehungen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel aus meinem Leben. Stell dir vor, dass ich eines Tages Eon verletze. Ich muss das ein bisschen vorstellen, weiß ich ja. Ne? Nein, ich kann mehrere Beispiele, wo ich ganz konkret Eon verletzt habe. Vielleicht mit Worten, vielleicht mit Verhalten, mit Schweigen. Und ich merke es bei ihr, dass es schmerzt. Man sieht es ganz offensichtlich, Tränen, Enttäuschungen, Stille. Und was passiert häufig in mir? Ich stürze in Scham. Ich beginne mich zu bemitleiden. Ach, David, du bist der Schlimmste. Also warum ist sie denn immer noch mit dir zusammen? Aber merkst du, was geschehen ist? Plötzlich geht es nicht mehr um sie, sondern wieder um dich. Meine Selbstbezogenheit hat sie verletzt und jetzt, ich verletze sie ein zweites Mal, weil ich nur an mich denke. Ein drittes Beispiel, vielleicht eine andere Ebene, auf der auch wir das alle sehen, unsere Gesellschaft. Psychologen sprechen von selbstdienlicher Voreingenommenheit. Das ist ein schönes Wort, aber was dahinter steckt, ist relativ einfach. Das bedeutet, wir schreiben uns die guten Dinge zu und die schlechten Umstände oder anderen Menschen. So, das heißt, wenn du eine gute Note bekommst, wenn du was Gutes abschneidest, ich bin klug. Wenn du schlecht abschneidest, dann war der Test unfair. Und dieses Muster tragen wir alles in alles hinein, auch Politik, Kultur, Moral, sehen wir das denn häufig. Denk mal an deinen Lieblingspodcast. Wie oft hört man sowas? Naja, ich bin vernünftig, ich bin informiert, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Und die andere Meinung sind, die sind dumm oder böse oder gefährlich. Und rate mal, was sie über dich denken. Genau dasselbe. Unsere Selbstbezogenheit wird zur Waffe häufig. Sie schürt Wut, verhärtet Fronten und zerstört die Fähigkeit, zuzuhören. Beziehungen zerbrechen, bevor Gespräche überhaupt beginnen. Und wir könnten noch viele Beispiele nennen, aber der Punkt ist klar, unsere Selbstbezogenheit ist verheerend. Sie zerstört Freundschaften, Ehen, Gemeinschaften, Städte. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, wenn ich ganz ehrlich bin. Keiner sollte hier denn sitzen und denken, naja, dass es nur die anderen sind. Man sollte hier nicht denken und denken, schön, dass mein Partner hier ist. Ich hoffe, dass sie oder er das hört. Endlich mal. Oder denk mal, genau deshalb habe ich so viele schwierige Menschen in meinem Leben. Die sind alle so. Denn in dem Moment machst du genau das, was der Text entlarvt. Du erklärst dich zur Ausnahme. Ich bin nicht so. Ich bin einer von den Guten. Aber die Wahrheit ist, wir sind alle Egoisten. Und jetzt, ja, es kann sein, dass uns Unrecht getan wird. Ja, anderen verletzen uns, aber wir sind nie unschuldig. Wir sind Teil des Problems und solange wir das nicht zugeben, gibt es keine Hoffnung auf Veränderung. Denn Heilung beginnt nicht mit Anklage, sondern Ehrlichkeit. Nicht mit Schuldanweisungen, sondern mit Bekenntnis. Nicht mit die anderen, sondern mit ich. Und genau hier bereitet uns die Bibel auch die nächsten Fragen vor. Wenn wir erkennen, dass das wirklich unser Problem ist, was könnte uns denn retten? Dritte Frage, was ist dann die Lösung? Lass uns zurück zur Geschichte gehen. Vers 18 erfahren wir, dass der Pharao die Wahrheit entdeckt. Sarai ist nicht Abrahams Schwester, sondern seine Frau. Wir wissen nicht, wie er das herausfindet, aber plötzlich steht Abraham bloß. Und der Pharao konfrontiert ihn, warum hast du mir das denn angetan? Und man erwartet als Leser, dass hier das Ende ist. Abraham hat gelogen, Menschen in Gefahr gebracht, Chaos verursacht. Der Pharao hätte jedes Recht, ihn zu töten. Überleg mal, ich finde das ein bisschen ironisch an dieser Stelle. Genau das war Abrahams ursprüngliche Angst. Genau das wollte er vermeiden. Aber das passiert nicht. Stattdessen geschieht etwas Unerwartetes. Der Pharao gibt Sarai zurück, vereint beiden wieder, schickt sie aus Ägypten fort. Und nicht nur das. Er schickt sie reich zurück. Mit Herden, Knechten, Kamelen. Abraham verlässt Ägypten gesegnet, lebendig, sicher auf dem Weg zurück ins verheißene Land. Und man fragt sich unweigerlich, wie kann das sein? Wie kommt ein Mann, der so feige, so egozentrisch, so zerstörerisch gehandelt hat, ungestraft davon und nicht nur das, dazu gesegnet? Die Antwort ist überraschend. Schau den Text nochmal an. Abraham wird nicht gerettet, weil er treu ist, sondern weil jemand anders den Preis zahlte. Hast du gemerkt, wenn du den Text schaust, hast du gemerkt, wie häufig man liest, alles geschieht um ihretwillen. Wegen Sarai wird Abraham verschont. Wegen Sarai wird er gesegnet. Wegen Sarai kommt die Plagen über den Pharao. Sie trägt, was Abraham verdient hatte. Und das ist der Schlüssel zur Lösung. Gottes Verheißungen hängen nicht von Abrahams Charakter, sondern an Gottes Treue. Aber diese Treue ist nicht billig. Sie kostet jemanden etwas. Gott kann seine Zusagen nur halten, weil jemand anders den Fluch trägt. Sarai wird schlecht behandelt, benutzt, entrechtet. Ihr Körper, ihre Würde, ihre Sicherheit werden geopfert, damit Abraham leben kann. Und wer profitiert davon? Ein Mann, der sie verraten hat. Und der Text sagt nicht, warum sie das macht oder mitmacht, ob sie gezwungen war, ob sie keine Wahl sah, ob sie still hoffte, dass Gott eingreifen würde. Wir wissen einfach nicht. Wir wissen nur, dass sie sich hingegeben hat, damit ein anderen verschont bleibt. Und hier stellt sich die große Frage. Wer würde sowas freiwillig tun? Wer würde sich für mich, für dich hingeben, den Fluch, den wir für unseren Egoismus und Rebellion gegen Gott verdienen, damit wir verschont bleiben? Die Bibel sagt von Anfang bis zum Ende, Nur einen. Jesus. Diese Geschichte ist ein Schatten. Ein Vorgeschmack. Eine Vorgeschichte. Ein Hinweis auf den wahren Helden, den wir alle brauchen. Jahrhunderte später sendet Gott seinen Sohn, ganz Gott, ganz Mensch. Und hier ist einer, der nicht egozentrisch ist, sondern radikal auf anderen ausgerichtet. Er sagt, als König der Könige, als Schöpfer der Erde, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen. Der einzige Mensch, der jedes Recht hatte, sich selbst ins Zentrum zu stellen, tut's nicht. Er stellt uns ins Zentrum. Er lebt für anderen, dient den Armen, berührt die Ausgestoßenen, liebt die Einsamen, speist die Hungrigen, erschöpft sich für Menschen. Und am Ende weiß er, der einzige Weg, rebellisch und egozentrische Menschen zu retten, geht auf seine Kosten. So meldet er sich freiwillig, er sagt, ich nehme es auf mich. Misshandlung, Schande, Ausbeutung, Tod, damit wir leben. Am Kreuz bekommt Jesus den Fluch, wir bekommen den Segen. Er bekommt die Schuld, wie wir gerade vorhin von Galater 3 gelesen haben. Er bekommt die Schuld, wir bekommen sein Erbe. Das ist das Evangelium. Keine sentimentale Liebe, keine billige Gnade, sondern eine Liebe, die unendlich teuer ist. Und hier landet das Ganze bei uns hoffentlich. Das Evangelium legt schonungslos offen, wie tief unsere Selbstinteresse in uns verwurzelt ist. Nicht nur beim offensichtlichen Stolz, sondern im Vergleichen, Konkurrenzdenken, in diesem ständigen inneren Druck, etwas leisten zu müssen. Wenn wir ehrlich sind, überlassen wir uns selbst, sind wir permanent dabei beschäftigt, an unserem Lebenslauf zu schreiben, das zu verbessern. Wir messen uns ständig, bin ich mehr als anderen oder bin ich gerade weniger? Und diese ständige Selbstbezogenheit macht etwas mit uns. Sie macht uns fragil, schnell verunsichert. Sie macht uns defensiv, ständig dabei, uns recht zu fertigen. Nach außen mögen wir stabil, stark wirken, wie der Todesstern. Aber innerlich tragen wir eine verborgene Schwachstelle in uns, die uns jederzeit zum Einsturz bringen kann. Und am Ende macht sie uns nur müder. Denn ein Leben, in dem alles sich um sich selbst dreht, ist eine enorme Last. Genau das sehen wir bei Abraham. In dem Moment, in dem die Angst übernimmt, wird alles um ihn zweitrangig. Seine Sicherheit, sein Überleben, seine Zukunft. Und diese Selbstbezogenheit richtet enormen Schaden an. Aber das Evangelium öffnet für uns einen anderen Weg zum Leben. Es schenkt uns Freiheit von dieser Last. Nicht nur Freiheit von Schuld, das schon. Nicht nur Freiheit von Scham, das schon. Von der Strafe Gottes, ja. Aber auch Freiheit von uns selbst. Diese Selbstbezogenheit. Versklavt zu dieser Selbstbezogenheit. In Christus, hör genau zu, in Christus bekommen wir das Urteil vor der Leistung. Wir stehen nicht mehr unter Dauerbewertung. Das Entscheidende über dein Leben ist längst schon gesagt. Du bist geliebt in Christus. Durch Glauben, du bist angenommen. Durch Glauben. Du bist sicher. Und genau deshalb sagt ein Theologe, müssen wir uns nicht unser Leben damit verbringen, höher über uns zu denken, geringer von uns zu denken, sondern weniger über uns zu denken. Und hier ist, was er meint, Veränderung. Wenn du merkst, wenn wir merken, ja, stimmt, ich stelle mich immer im Zentrum meines Lebens, aber wie verändere ich mich? Veränderung geschieht nicht einfach dadurch, dass wir aufhören, auf uns selbst zu schauen oder über uns zu denken und auch nicht dadurch, dass wir versuchen, uns selbst aus dem Zentrum unseres Lebens zu entfernen. Was wir brauchen, ist etwas anderes, das diesen Platz einnimmt in unserem Leben. Das heißt, wir müssen unser Blick, unser Denken, unser Leben auf etwas anderes ausrichten. Das ist das Einzige, was unsere Selbstbezogenheit ersetzt in unserem Leben. Das ist der einzige Weg, wie Veränderung passiert. Ja, die einzige wirkliche Antwort auf unsere Selbstbezogenheit ist nicht, dass wir mehr, wir selbst im Mittelpunkt setzen, sondern Jesus Christus. Und genau das geschieht nicht durch gute Disziplin, guten Willen. Es geschieht, wenn wir erkennen, wie selbstlos, wie gebend, wie opferbereit seine Liebe zu uns war, zu dir, zu mir, zu seiner Gemeinde. Wenn er ins Zentrum rückt, verliert das Ich seine Macht. Nicht in dem, dass wir auf ihn schauen, sondern in dem wir auf Jesus schauen, werden wir frei. Darum die Einladung, jetzt heute Morgen. Frag dich ehrlich, wo treibt mich meine Selbstinteresse noch an? Wo vergleiche ich mich ständig mit anderen? Wie oder wo reagiere ich defensiv? Wo habe ich noch das Bedürfnis, gut dazustehen oder mich zu schützen? Und dann hör die gute Nachricht noch einmal neu. In Christus ist das Urteil längst gesprochen. Du bist sicher. Und aus dieser Sicherheit heraus, aus dieser tiefen, kostbaren Liebe, bist du endlich frei, dich selbst zu vergessen und endlich mal anderen zu lieben. Was wäre, wenn das nicht nur das Zentrum jeden Einzelnen wäre, sondern das Zentrum eine ganze Gemeinde wäre? Eine Gemeinde, die wirklich nicht nur nach innen schaut, sondern nach außen schaut und sagt, wie können wir denn unsere Nachbarn lieben, anderen lieben, selbstgebend sein, weil Jesus im Zentrum steht. Lass mich für uns beten.